So. Ich begrüße euch zu diesem Gottesdienst, der sicherlich für viele von uns nicht sehr einfach ist. Ich glaube, niemand sitzt hier, der nicht gehört hat, was Anfang der Woche passiert ist. Und das ist sehr traurig und wir sind alle sprachlos, fassungslos, überfordert und können die Dinge nicht so wirklich begreifen. Das geht ziemlich weit. Falls doch jemand das noch nicht gehört hat, ein kleines Kind, 3 Jahre alt, gerade mal 3 Jahre alt, wird ins Bett gelegt und kurze Zeit später gibt es einen dumpfen Schlag. Der Kleine ist am Boden und ist bereits verstorben. Todesursache nicht geklärt. Es war spekuliert worden, vielleicht erstickt an der Milch, die das Kind vorher getrunken hat, ausgeschlossen. Gefallen, Genickbruch, ausgeschlossen. Ja. Andere Möglichkeiten, ausgeschlossen. Alles war ausgeschlossen, sodass am Ende nur die Vermutung ist, dass es ein Kindstod ist. Kindstod kann man ja erleiden bis zu 3 Jahren. Kindstod ist eine Form von Tod, die nicht erklärbar ist, medizinisch. Es gab immer wieder verschiedene Theorien, aber die ganzen Theorien sind nie bestätigt worden als wirklich ja gefestigte Diagnose eines Todes in so einem Fall. Sehr traurig, sehr schwierig. Ja. Als ich die Nachricht hörte, war ich dann sofort bei Martina und Arthur. Die Verwandtschaft kam zusammen, so wie es in der Bibel steht, im Römerbrief. Man hat zusammen getrauert, man hat zusammen geweint, man lag sich in den Armen. Das sind Momente, wo einem nochmal bewusst wird, was Gemeinde bedeutet, was Familie bedeutet, was Fundament der Gemeinde bedeutet, was Jesus Christus in so einer Erfahrung bedeutet. Das sind Momente, wo auch die Prioritäten wieder gerade gerückt werden. Ja? Die Prioritäten werden gerade gerückt innerhalb einer Gemeinde, wenn man denkt, man hat Kämpfe und Schwierigkeiten und Probleme. Ja, die hat man. Aber dann stehst du in Rumänien Leuten gegenüber, die haben 3 Tage nichts gegessen. Die laufen mit Latschen oder barfuß Ende November, kurz vor Wintereinbruch. Da wird die Realität nochmal gerade gerückt. Wenn man dann in so einer Situation wie der Tod von Brian mit den Eltern spricht, ja, es braucht viel Gnade Gottes und Heiliger Geist, gefasst zu bleiben und das richtige Wort zu sagen. Ja. Das ist menschlich nicht machbar. Also ich bin nicht so gemacht. Ich bin ein Mensch, der in so einer Situation sehr emotional ist. Ja. Und es nützt ja nichts, wenn du den Eltern gegenüber sitzt und einfach kein Wort rauskriegst und nur weinst. Ja. Und die Balance zu halten zwischen weinen und tröstliche Worte finden, dafür haben wir den Heiligen Geist. Ja. Den Blick nach vorne zu richten, auch den Blick der Eltern nach vorne zu richten. Die große Frage nach dem Warum. Ja. Warum? Warum musste das passieren? Ja, warum hat der Teufel das Kind umgebracht? Oder war es Gott? Oder war es eine Zusammenarbeit Gott mit dem Teufel? Ja, war das, keine Ahnung, Gott hat die Situation verpasst und konnte das Kind nicht retten? Hat Gott einen Fehler gemacht? Tausende Fragen. Manche Fragen sogar in einer unangenehmen Art und Weise, wo ich denke, meine Güte, nochmal reißt doch euch zusammen, wenigstens jetzt. Ja? Könnte es Gericht gewesen sein? Das ist peinlich. Das ist peinlich, beschämend und nicht christlich. Denn wenn man davon ausgeht, dass ein erwachsener Mensch gegen Gott rebelliert oder was auch immer, Voraussetzungen in der Bibel gibt es ja auch im Neuen Testament, das Gericht Gottes kommt, keine Frage, aber das Gericht Gottes sieht nicht so aus, dass ein unschuldiges 3-jähriges Kind für die Eltern bestraft wird mit dem Tod. Solche Gedanken sind nicht von Gott und lass uns die bloß verdammen und wenn irgendeiner in deiner Gegenwart auch nur anfängt, in diese Richtung zu reden, stopp ihn. Sag halt, im Namen Jesus, red nicht weiter. Ja. Wir müssen nicht erklären, was wir nicht erklären können. müssen wir nicht. Wenn wir für Ereignisse, egal welche, eine biblische Antwort haben, lasst uns die Bibel nehmen und sagen, das Wort Gottes sagt, in diese Situation ist das Wort Gottes passend. Wenn aber das Wort Gottes die Situation nicht oder nicht eindeutig oder nicht auf ersten Blick erklärt, dann lasst uns bloß nicht spekulieren, gerade in solchen Situationen, sehr sensibel, sehr herausfordernd für alle, die Eltern, die Verwandten, die Nahestehenden, die Fernstehenden. Ich habe gehört, der Kindergarten, wo der Kleine gewesen ist, hat psychologische Betreuung bekommen und so weiter. In solchen Situationen ist Spekulation einfach fehl am Platz. Wir spekulieren nicht. Entweder wir haben eine biblisch fundierte, klare Anweisung oder Reden, Erklärung Gottes, oder wir lassen die Finger davon, weil das sonst wirklich viel, viel Schaden und unnötige Schmerzen und Verletzungen anrichtet. Also, ich möchte bekannt geben, dass morgen in Kochersteinsfeld um 13.30 Uhr die Beerdigung ist. Bis 13.15 Uhr kann das Kind noch gesehen werden, wer es noch sehen möchte. Um 13.15 Uhr wird der Sarg dann zugemacht und 13.30 Uhr beginnt der Gottesdienst. Die Eltern haben etwas erbeten, was ich sehr schön finde. Kommt nicht in schwarz, sondern hell. Weiß oder beige oder was dein Kleiderschrank sehr helles hergibt. Ja, wir haben über den geplanten Gottesdienst, über die geplante Beerdigung gesprochen. Und was da schon geplant und gesagt ist, mit Gottes Hilfe und Gnade, wenn wir das so durchführen, dann wird es... Ja, Trauer, es ist richtig und gut, dass es Trauer ist. Auf der anderen Seite wird uns bewusst, es geht hier um ein Kind. Ja. Es geht nicht um jemand, der seine Vergangenheit beerdigt, wie jemand gestern gesagt hat, sondern seine Zukunft. Betet bitte, bitte, bitte für die Eltern. Betet für diesen Gottesdienst. Betet auch für mich, weil es nicht einfach ist. Beerdigungen sind für mich sowieso schwierig. Ne? Und dann in so einer Situation, meine Güte, man hat selber Kinder. Und ich habe am Sonntag, als die Kinder nach vorne kamen, noch den Kleinen gestreichelt, gekitzelt. Alles war, wenn mir jemand gesagt hätte, so, jetzt hast du ihn zum letzten Mal gestreichelt, hätte ich gesagt, niemals. Betet für mich, dass ich wirklich ein Wort rauskriege und dass ich die Botschaft bringen kann, die Gott für die Versammlung morgen hat. Und so wie es in der Bibel steht, lass uns zusammen weinen, lass uns zusammen trauern. Das heißt, wer kann, der nehme sich bitte frei und komme zum Gottesdienst um 13.30 Uhr. Wer kann, der zeige einfach seine Verbundenheit und seine Solidarität durch die persönliche Anwesenheit morgen dann um 13.30 Uhr in Kochersteinsfeld. Wir werden heute Abendmahl feiern. Und das Thema Abendmahl wurde ja auch neulich konkret angesprochen. Ja, der Erich Schneider wurde gefragt, wie sieht die Gemeinde Gottes das? Ich habe mit dem Erich auch nochmal darüber gesprochen, auch mit anderen Pastoren von der Gemeinde Gottes gesprochen. Und es ist wohl so, dass es da eine Richtlinie gibt. Diese Richtlinie ist irgendwann mal entstanden, ja. Und nicht mehr alle Pastoren in allen Generationen sind wirklich mit allen Punkten einverstanden. Und so gibt es innerhalb der Gemeinde Gottes unterschiedliche Praktiken, so wie ich erfahren habe, ja. Aber im Wesentlichen wird nicht das Abendmahl an sich verändert. Und ich möchte heute einfach darüber, bevor wir das Abendmahl zusammen nehmen, sagen, was die Bibel dazu sagt. Ja. Erster Korinther 11, ab Vers 17, da lesen wir ein paar interessante Verse zum Thema Abendmahl. Ich habe noch viel. Ich habe es vergessen und Elli. Bitte schön. Ich habe Schwierigkeiten heute Morgen mit meinen Augen. Kann mir jemand helfen, das, die Texte mal vorlesen? Erster Korinther 11, Vers 17. Das lesen wir mal zusammen durch bis 34.
Da aber kann ich, da ich am Anordnen bin, mich loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Den ersten höre ich, da Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so dass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was will ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe vor dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tu, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vor dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme.
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe bewusst den gesamten Textabschnitt gelesen, weil ich es wichtig finde, nicht nur diesen üblichen Einsetzungstext zum Abendmahl zu nehmen, der Herr nahm den Kelch und das Brot und so weiter, sondern weil ich einfach darauf hinweisen möchte, was die Bibel hier sagt. Wie war die Situation, in die Paulus hineingesprochen hat? Die Situation war, die Gemeinde war in Streit, Zank, Spaltung. Ja, da waren einige bewährt, das heißt, sie waren geistlich gewachsen, konnten die Dinge geistlich sehen, geistlich ergreifen, begreifen, und einige offensichtlich nicht bewährt, und das führte hier zur Spaltung. Einige waren gemäß ihrer Natur, ihrem Fleisch, ihren Traditionen, ihren Gewohnheiten, ihrer Kultur, also nicht christlichen Kultur, verhaftet und hatten dann dementsprechend auch ihre Früchte auf diese Weise hervorgebracht. Streit, Spaltung, Zank. Offensichtlich eine Menge fleischlich geleiteter Leute. Ja, und was ich interessant finde, Paulus sagt, und zum Teil glaube ich es auch. Das heißt also, da ist der versteckte Hinweis, dass solche Dinge in der Gemeinde durchaus vorkommen. Aber dass eben, wenn man etwas sagt und etwas hört, gerne mal maßlos übertrieben wird. Ja, zum Teil glaube ich es. Und dann zum Teil glaubt er es offensichtlich nicht. Ne? Also er ist erfahren genug, um zu wissen, ja, die Leute sind fleischlich orientiert und da gibt es Streit und Spaltung. Aber es gibt auch eine Menge Leute, die eine Menge Unsinn erzählen und einfach die Dinge überziehen und übertreiben. Und deswegen glaubt er nicht eins zu eins, was er hört. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Dann geht er auf die Gewohnheiten des Abendmahls ein. Ja. Die einen, die sagen sich, halbe Stunde länger schlafen, Frühstück fällt aus, glücklicherweise haben wir Abendmahl. Ja. Denke ich schon mal vorhin, die bauen wir es ja da auf dem Altar oder auf dem Tisch oder wo auch immer. Ja, gehe ich schon mal hin und nimm mir mal so ein kräftiges Stückchen, die Nacht war lang, der Magen ist leer. Ja. Der Nächste sagt sich, ja, die Kuh gibt schon länger keine Milch mehr, aber wir haben ja Wein. Ja. So gehen die Leute mit einem heiligen Akt um, den Jesus befohlen hat. Jesus hat befohlen, angeordnet, gesagt, wir sollen zusammenkommen und sollen das Abendmahl zusammennehmen und sollen mit dem Abendmahl etwas Bestimmtes bezwecken. Und das sagt die Bibel auch. Den Tod und die Auferstehung des Herrn verkündigen, bis er wiederkommt. Zum Gedächtnis, dass wir es nicht nur proklamieren, verkündigen, dass wir nicht nur nach außen zeigen, Leute, wir glauben an den Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag von den Toten von Gott auferweckt ist, der den Tod überwunden hat, der die Schlüssel der Hölle hat, ja, des Hades hat. Das Evangelium wird in die unsichtbare Welt hinein verkündigt durch das Einnehmen des Abendmahls. Einerseits. Andererseits, dies tut zu meinem Gedächtnis, dass wir selber daran denken. Nicht nur, dass wir es den anderen verkündigen. Ich sage mal, Evangelisation durch Einnehmen des Abendmahls. Verkündigen. Dass die Leute sagen, was machen die da eigentlich? Ja, ja, die verkündigen den Tod und die Auferstehung des Herrn. Was? Was heißt das? Ja, die glauben an Jesus. Und die glauben, dass er der Retter ist und dass er der Einzige ist, der das ewige Leben gibt. Und das tut er, weil er am Kreuz gestorben ist und für die Sünden, für die Schuld der Menschen bezahlt hat. Ja. Und andererseits ist es für uns sehr wichtig, uns immer wieder daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind und worum es eigentlich geht. Ja. Leute, dadurch, dass die netten Damen und Herren da, die Korinther, auf diese Weise das Abendmahl verachtet haben, essen, trinken, sich besaufen, dadurch, dass sie das gemacht haben, hatten sie die Priorität auf einmal aus den Augen verloren. Die eigentliche Botschaft des Abendmahls aus den Augen verloren. Es ging nicht mehr um den Tod des Herrn. Ja. Und das ist ja logisch, dass dann Menschen, die nicht geistlich, sondern fleischlich sind, die sehen nicht, was hinter so einem Akt der Verkündigung des Gedächtnisses steht, sondern sie sehen das Brot und den leeren Magen. Den leckeren Wein und die bewerten, ob das ein guter oder ein schlechter Jahrgang ist. Und interessant in dem Zusammenhang ist, dass Gott hier vom Gericht spricht. Eine Weise, dass Gott Gericht bringt über die Gemeinde, ist die Verachtung des Abendmahls, die Verachtung des Blutes Jesu Christi. Einige sind schwach. Schwach. Keine Durchschlagskraft, kein Durchhaltevermögen. Einige sind krank. Nicht gesund, krank. Und einige sogar entschlafen, das heißt gestorben. Schwach, krank, gestorben. Als Konsequenz der Verachtung des Abendmahls. Ist das nicht heftig? Da singen wir, Gott ist gut. Wir singen laut, ja, Gott ist gut. Ja, das ist wahr. Natürlich ist Gott gut, überhaupt keine Frage. Aber dass Gott gut ist, macht nicht, dass Gott blöd ist. Gott ist gut und Gott ist heilig. Was hier angegriffen wird durch die Verachtung des Abendmahls, ist nicht die Güte Gottes, sondern die Heiligkeit Gottes. Und wenn du den Zank der Korinther siehst, und das ist Land auf, Land ab, in vielen Gemeinden, wenn nicht sogar in den allermeisten, was man so hört. Da streiten sich Leute, da zanken Leute, da sind Leute fleischlich, da schreit man sich an, da grüßt man sich nicht. Ja, dies, jenes, lauter fleischliches Verhalten. Ja. Warum? Unter anderem, weil die Ehrfurcht Gottes einfach sausen gegangen ist. Wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, und ich meine nicht religiöser Druck und Angst, ich meine Ehrfurcht vor Gott heißt Respekt und Achtung dem Schöpfer des Himmels und